Alright, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von unserem E-Commerce-Geflüster-Podcast. Heute zum einen auch mal wieder mit mir, darf ich fast schon sagen, nachdem mittlerweile der Jonas und der Adi, ich wollte eigentlich sagen, aber nachdem die zwei tatsächlich den Podcast ja primärer Natur übernommen haben, der Adi vor allem, beziehungsweise erstmal die beiden zusammen, vor allem in den Weekly-News-Folgen oder Monthly-News, was wir ja haben, zu den neuesten Amazon-Neuigkeiten und Co. Und der Adi mit Gästen. Heute mache aber ich den Gast. Und zwar haben wir heute den Jonas mit dabei. Demzufolge habe ich mich, ich glaube, das habe ich letztes Jahr gesagt zum Jonas, dass ich den gerne einmal machen würde, weil es sicherlich auch ein Hassliebe-Thema ist, nicht nur von mir, sondern von vielen. Und ich, um ehrlich zu sein, auch selber einiges lernen möchte. Deswegen hoffe ich, dass das nicht nur bei mir so ist, sondern bei allen. Und dementsprechend herzlich willkommen, lieber Jonas. Moin.
Ja, hi Moritz. Freut mich, dass ich heute dabei sein darf. Ich bin Jonas von Mondschein Steuerberatung aus Offenburg. Die Kanzlei Mondschein Steuerberatung gibt es aktuell schon 7 Jahre, sind wir jetzt am Markt, und betreuen hauptsächlich E-Commerce-Händler, aber auch Amazon FBA-Themen. Haben das, sage ich jetzt mal, vor 6 Jahren mit der Corona-Phase gestartet und sind jetzt dabei, die ganzen Themen weiter auszubauen, haben 20 Mitarbeiter und betreuen aktuell so circa 300 Unternehmen.
Stark. Wir gehen gleich nochmal ein bisschen genauer auf die Steuerberatungsgesellschaft ein. Zum einen auch was Spezielles, wie lange. Mich würde ehrlicherweise, hat mir vorher aufgeschrieben, interessieren, wie du eigentlich dazu gekommen bist, weil das weiß ich gar nicht. Das interessiert mich schlicht und ergreifend. Ich glaube, es gibt schon ein paar spezielle Faktoren bei Mondschein. Zum Beispiel die Mojo, die dahinter oder mit dabei steckt, so darf man es, glaube ich, formulieren, wo dann einfach schlicht und ergreifend über die klassische Steuerberatung hinausgeht. Und mit Steuerberatung meine ich wirklich auch Beratung, die auch mit dabei ist. Aber da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Was gehen wir heute durch? Wir gehen zum einen zum Start viel die großen steuerlichen Fehler, speziell im E-Commerce einmal durch. Wir schauen uns vor allem auch nochmal gerade viele Themen, die jetzt ja auch aktuell sind, mit dem Pan-Europa-Thema und Co. an. Da hattet ihr ja auch einen großen Newsletter zu dem letztigen Thema, was EU-Exporte und Co. angeht. Und dann gehen wir vor allem nochmal in das Thema Liquidität rein. Und dann, und das wissen wir noch nicht genau, werden wir entweder einen separaten Podcast nochmal machen zum Thema Rechtsform, Strukturierung und Co., auch weil es mich wieder persönlich ein bisschen interessiert, oder wir werden es mit hier reinpacken. Genau, aber erstmal kurz zurück zu Mondschein, oder erstmal zu dir, formulieren wir es so rum. Wie bist eigentlich du dazu gekommen? Jetzt kennen wir uns schon seit 5, 6 Jahren, über den Flo von der Jan, das kennen wir uns, glaube ich, ursprünglich. Ja. Ich weiß aber ehrlicherweise nicht, wie du dazu gekommen bist.
Also, ich bin, seit ich 17 bin, in der Steuerberatungsbranche tätig.
Okay.
Habe da eine Ausbildung gemacht, danach eigentlich recht schnell den Steuerfachwirt. Dann ging es auch weiter mit dem Steuerberater. Bin jetzt da seit fast 20 Jahren in der Branche tätig und habe das halt alles Step by Step aufgebaut. Die Kanzlei habe ich dann gegründet, als ich den Steuerberater hatte, und bin da bei null gestartet. Und dann haben wir halt nach und nach Mandanten angenommen, Mitarbeiter eingestellt, und das alles, sage ich jetzt mal, dann mit ganz natürlichem Wachstum geschafft.
Hast du den Steuerberater auch direkt gemacht mit der Intention, eine eigene Kanzlei zu gründen?
Ja, das war auf jeden Fall mein Ziel. Ich hatte auch vor dem Steuerberater schon 4, 5 Kunden, wo ich die Buchhaltung gemacht habe.
Okay.
Und dann hatte ich da, sage ich jetzt mal, auch schon die Grundlage durchzustarten. Und dann war das die logische Konsequenz, das weiter auszubauen.
Können wir fast eine Folge machen, wie man erfolgreich wird als Steuerberater. Wie bist du in das Thema E-Commerce gekommen?
Das kam dann wirklich in der Corona-Phase im Jahr 2020, 2021. Ja. Da haben wir dann die ersten Anfragen erhalten von E-Commerce-Unternehmen, weil auch viele Steuerberatungskanzleien keine E-Commerce-Mandanten betreuen wollten. Weil es halt ziemlich spezielles Thema ist, sei es mit der Umsatzsteuer, sei es aber auch mit den ganzen Buchungen und mit den Softwarelösungen. Und darauf haben wir uns halt gleich spezialisiert und haben das eher als Herausforderung gesehen und dann gesagt, komm, ja, wir ziehen das jetzt durch und nehmen da die ersten Projekte mit rein. Und dann konnte man sich halt auch so nach und nach diesen Expertenstatus aufbauen.
Ja, ich glaube, das ist auch unbeschritten. Wir gehen nachher auch noch ein bisschen in Softwareinfrastruktur und so weiter rein. Wir haben gerade im Vorgespräch auch kurz eine Minute zugesprochen, welche Tools und so weiter. Kann ich die Hälfte schon mal nicht, obwohl es E-Com-Tools sind, von dem her. Ich glaube, das auf jeden Fall. Macht ihr nur E-Commerce?
Nee, okay. Wir haben auch andere Mandanten, die wir betreuen. Das liegt einfach daran, an der Struktur, wie wir die Kanzlei aufgebaut haben. Da ging es halt am Anfang auch darum, zu wachsen, neue Kunden anzunehmen. Ja. Und am Anfang bei der Selbstständigkeit, ich glaube, jeder kennt es, da versucht man erstmal, sage ich jetzt mal, Kunden zu gewinnen. Und die meisten Kunden, die wir dort betreut haben, haben wir jetzt auch noch. Ist jetzt auch, sage ich jetzt mal, nicht unser Kanzleikonzept, dass wir die Kunden, sage ich jetzt mal, dann kündigen.
Verstehe. Aber großer Fokus, klarer Fokus ist auf E-Commerce, ganz klar. Ja. So positioniert ihr euch nach außen, das ist ja auch die Kernexpertise, oder?
Definitiv. Ja. Also E-Commerce, Amazon FBA, das sind die Themen. Da haben wir uns die große Stärke, sage ich jetzt mal, auch mit den Softwarelösungen, auch mit den ganzen Themen, die dahinter stecken, auch wenn es um das Thema geht, Expansion. Da sind wir, denke ich, der richtige Partner.
Okay, verstehe. Du hast gerade schon gesagt, 20 Leute. Einfach aus Interesse, wie ist so eine Kanzlei aufgeteilt oder wie, was hat man für Personen, Positionen etc. in einer Kanzlei mit 20 Leuten?
Also klar, man hat zum einen die Leute, die Buchhaltung machen, die Zahlen aufbereiten, monatliches Reporting, dass man, sage ich jetzt mal, auch den Mandant beraten kann. Ja. Dann das Thema Beratung, klar. Lohn ist auch noch so ein Thema bei vielen Unternehmen, was wir eben auch mit anbieten, dann dementsprechend auch angehen. Plus dann eben nochmal Thema Jahresabschluss, Steuererklärung, sind auch Themen, wenn es um das Thema Gestaltung geht, Steueroptimierung, da haben wir auch immer noch, sage ich jetzt mal, unsere Partner mit im Boot, Partnerkanzleien, die nochmal einen Tick weit mehr Expertise haben, weil wir sind in dem Bereich halt auch eher so unterwegs, dass wir versuchen, möglichst gut zu beraten und die ganzen Bereiche sind, sage ich jetzt mal, so umfangreich, dass man in gewissen Bereichen einfach auch seine Partnerunternehmen braucht und dann weiß, dass wenn es um gewisse Themen geht, die dann auch ins Boot reinholt.
Ich glaube, das kommt da oft Pauschalantwort, macht keinen Sinn und ähnliches. Hatte ich leider auch schon persönlich in der Vergangenheit.
Ja, und das ist dann immer so der Punkt, da wollen wir halt anders sein, sage ich jetzt mal, als andere Kanzleien. Ja. Und uns dann dementsprechend positionieren und wirklich auch den Mandanten guten Service anbieten können. Und wenn wir in einem Bereich halt wirklich nicht Experte sind und es hundertprozentig drauf haben, dann setze ich lieber die Beratung, sage ich jetzt mal, an oberster Stelle, bevor ich jetzt einen Umsatz generiere mit einem Mandanten, der dann nicht einfach hundertprozentig zufrieden ist.
Ja, gerade bei so einem Thema, da darf und sollte kein Fehler oder darf kein Fehler passieren. Okay, ihr macht ja doch etwas mehr, das ist gerade schon mal im Sinn oder im Zusammenhang mit der Frage, wie seid ihr aufgebaut, was habt ihr für Positionen, so auch schon ein bisschen erzählt, was ihr alles macht. Ihr macht ja aber auch, gerade am Anfang davon gesprochen, es ist klar oder es ist allseits bekannt, dass die E-Commerce-Landschaft schwieriger wird, heißt auch auf gut Deutsch, es gibt mehr Insolvenzen, es gibt mehr Companies, die weniger, nichts mehr und so weiter verdienen. Auch da helft ihr. Was macht ihr eigentlich alles? Also ihr macht die klassischen Themen wie Buchhaltung, Abschlüsse, klassische Steuerberatung für Modelle etc. Bis hin zu Lohn. Was macht ihr alles noch?
Klar, der wichtigste Punkt ist, glaube ich, aktuell das Thema Beratung, dass wir wirklich unsere Mandanten aktiv beraten, uns die Zahlen gemeinsam anschauen, gucken, was können wir optimieren. Ich glaube, vor allem in der aktuellen wirtschaftlichen Phase, sehr wichtig, sich damit zu befassen, dass man wirklich auch Potenziale sieht, lohnt sich Wachstum, lohnt sich Expansion, riesiges Thema, sage ich jetzt mal, und das ist unser Fokus, wo wir jetzt auch wirklich viel draufgelegt haben in den letzten Jahren, zu gucken, dass wir da die Mandanten oder unsere Unternehmen, die wir betreuen, an die Hand nehmen und wirklich auch schauen, dass wir denen einen Mehrwert generieren.
Okay, lass uns da mal kurz einsteigen. Oder andersrum. Ein Steuerberater sieht immer die nackten Zahlen. Davon gibt es nicht so viele. Ja. Das ist immer ganz schön. Ist es wirklich so, dass es aktuell jetzt 300 Klienten, davon nicht alle E-Commerce, aber die meisten, wenn du über die hinwegschaust, verdienen die jetzt nicht absolut, sondern wirklich prozentual gesprochen, EBITDA und Co., verdienen die weniger wie vor 2 Jahren?
Es kommt immer drauf an, auf das jeweilige Geschäftsmodell. Klar. Aber klar, wenn ich, sage ich jetzt mal, in den letzten Jahren mich nicht mit den Zahlen befasst habe, auch geguckt habe, oder gedacht habe, dass ich mehr oder weniger aus dem Thema wieder so rauskomme, bei denen merkt man das, sage ich jetzt mal, schon ziemlich sehr, dass es Probleme gibt und dass die Probleme vor vielleicht vor 2 oder 3 Jahren hätten schon angegangen werden können. Aber jetzt wurden die Zahlen halt Jahr für Jahr schlechter, Monat für Monat schlechter und jetzt wird es schon ziemlich knapp und jetzt sollten auch viele einfach nochmal mehr reagieren.
Ja, okay, aber das heißt auch, ihr habt jetzt mal kurz konkret gesprochen, letztes Jahr sind 25, wir nehmen jetzt Ende Januar 26 auf, habt ihr mehr Insolvenzen gehabt in eurem Portfolio zum Beispiel als in 24?
Nö, das nicht. Haben maximal 1 bis 2 Insolvenzen pro Jahr, ja. Auch wenn es um Insolvenzthemen geht, sind wir mit Sicherheit auch jetzt nicht die richtige Kanzlei, da gibt es auch mit Sicherheit bessere Kanzleien. Da muss man wirklich differenzieren, also Krisenmandanten dann anzunehmen, das ist, sage ich jetzt mal, auch nicht unsere Aufgabe oder unser Thema, wo wir uns als Experte sehen.
Okay. Aber die, wenn wir kurz auf, keine Ahnung, 23, 22 blicken, jetzt mal auf 24, 25, ist der durchschnittliche EBITDA gesunken oder ist der relativ konstant geblieben im Schnitt? Klar, das kommt ein bisschen drauf an, aber wenn man jetzt mal so ein bisschen durch die Bank durchschaut.
Also ist schon gesunken, ja.
Schon deutlich gesunken.
Dementsprechend, weil halt eben auch, es wird schwieriger, Internationalisierung, das ist auch nochmal ein riesiges Thema im E-Commerce, die Preise zu halten, Inflation auch nochmal ein riesiges Thema. Was ich immer feststelle, wenn die Leute, sage ich jetzt mal, eine Brand haben oder eine eigene Brand haben, dann kommen sie aus dem Thema eigentlich relativ gut durch das Thema relativ gut durch. Wenn die aber, sage ich jetzt mal, eher nur die Produkte aus China einkaufen und die dann einfach wieder weiterverkaufen, dann wird es recht schwierig für das Geschäftsmodell.
Was heißt für dich eigene Brand? Eigene Brand bedeutet, ich habe eine eingetragene Marke und verkaufe zum Beispiel auf Amazon unter einem eigenen Listing. Oder bedeutet es auch, dass ich wirklich Branding habe und dadurch zum Beispiel mehr verlangen kann und Ähnliches?
Ja, auch Branding, weil ich eben auch dementsprechend, sage ich jetzt mal, was habe, was die anderen vielleicht nicht anbieten und auch der Name, sage ich jetzt mal, was ausmacht. Und ich genau da bestelle, weil ich jetzt diese Marke gut finde.
Ja. Okay. Wir haben am Anfang schon kurz, und das interessiert um alles, werde ich sogar oft gefragt, was ist ein gesunder EBIT? Was sollte ich an EBITDA prozentual ungefähr verdienen? Was sollte ich vor 2, 3 Jahren verdient haben? Was sollte ich heute verdienen?
Also ich sage immer, sage ich jetzt mal, in dem Bereich mindestens 10% Rentabilität brauche ich vom Umsatz. Wenn es drunter geht, wird es aus meiner Sicht recht schwierig, weil es kann immer mal was Unvorhergesehenes kommen und dann habe ich genau die Probleme, dass ich dann vielleicht gerade noch eine schwarze Null schreibe oder dann schon in Verlust reingehe und das dann wieder ausgleichen muss. Und ich glaube, wenn man konstant 10% Gewinn macht, dann kann man auch Rücklagen bilden und kann auch besser reagieren, wenn vielleicht mal ein Jahr nicht mehr so passt. Oder wenn es eine Krise gibt, dann habe ich immer noch genug Geld, sage ich jetzt mal, den Umschwung hinzukriegen, vielleicht auch andere Marketingmaßnahmen durchzuführen und halt auch noch mal mehr Kapital im Unternehmen, gewisse Dinge anzugehen.
Ja, voll. Aber war es, also oder vielleicht kurz andersrum gefragt, also 10% EBITDA wäre so ein bisschen das Minimum, höre ich raus. Was, Optimum meine ich gar nicht, aber was ist das, was du siehst, okay, wann ist jemand wirklich richtig gut? Sind es 15%, sind es 20% oder sogar mehr?
Ja, es geht immer mehr, sage ich jetzt mal. Es kommt auch immer auf die Produkte drauf an, die man dann dementsprechend im Portfolio hat. Mhm. Ja, klar, 15-20% sind schon sehr gut, weil halt auch allgemein immer wieder die Kosten jetzt in der Phase steigen, ja.
Aber es gibt jetzt niemanden, der irgendwie über 30% hat als
E-Commerce. Das geht auch, ja. Doch, gibt es auch. Es gibt vereinzelt Fälle, die dann auch solche Quoten haben. Klar, wenn sie vielleicht auch recht wenig Personaleinsatz haben oder auch der Wareneinsatz recht günstig ist. Wareneinsatz stelle ich halt auch immer wieder fest, dass die Leute mit 50%, 40% rechnen. Dabei sollte ich, sage ich jetzt mal, maximal 30% Wareneinsatz haben. Und dann haut halt, sage ich jetzt mal, die ganze Quote nicht mehr hin.
Aber 30% sieht man auch, also wirklich nach einem guten, sauberen, normalen Geschäftsführergehalt und so weiter.
Tja, also gibt's schon, okay, krass. 30% schon, klar, besser. Wir haben auch Unternehmen, die haben jetzt 10-15% Wareneinsatz. Das ist halt mega. Und dann hast du halt ganz andere Möglichkeiten, auch was Gewinn angeht, was vielleicht auch nochmal die Marketingkosten angeht und nochmal mehr Budgets hast, was das Thema Marketing angeht, um die Marke, sage ich jetzt mal, einen Tick weiter bekannt zu machen oder auszubauen. Das ist halt schon wirklich eine sehr, sehr gute Grundlage.
Die 20 oder die zwischen 15 und 30, fassen wir es mal kurz so zusammen, verkaufen die primär über Marktplätze, verkaufen die primär über einen Onlineshop oder sind die super diversifiziert?
Die haben, sage ich jetzt mal, mehrere Marktplätze, aber auch ein eigenes Onlineshop. Okay. Aber es ist halt auch dann immer recht wichtig, dass man, wie schon erwähnt, so eine eigene Brand hat.
Das ist key. Okay.
Und dann halt auch eine recht gute Einkaufskondition hat.
Ja, das hast du schon ein paar Mal gesagt. Lass uns da mal einsteigen. Wareneinsatz ist ja im Prinzip ein Teil der Einkaufskondition. Einkaufskondition kann ja auch mehr sein. Stichwort Liquidität und Co. Kommen wir gleich nochmal drauf.
Ja.
Aber was sind, da beratet ihr ja auch gezielt, vor allem im Sinne der Mojo. Was sind so ein bisschen deine 2, 3 Top-Tipps, was Wareneinsatz angeht? Wie viel sollte es sein? Auf was sollte ich achten? Etc.
Klar, das kommt auch immer wieder auf die Branche drauf an. Da gibt es nicht wirklich eine Kennzahl. Ich sage immer, sage ich jetzt mal, so zwischen 10-30% maximal sollte der Wareneinsatz liegen, damit ich halt auch wirklich noch was ins Marketing investieren kann und damit ich auch noch wirklich was ins Personal reinstecken kann, weil sonst komme ich nach den Kosten dann meistens bei 90%, 95% an, wenn da die Kennzahlen nicht stimmen. Und dann wird es recht schwierig mit 5% Gewinn oder 3% Gewinn vom Umsatz, dann noch was irgendwie zu machen oder Rücklagen zu bilden für Steuern, wird aus meiner Sicht sehr, sehr schwierig. Und dann habe ich vielleicht jetzt mal in 21, 22 oder 23 mal noch von der ganzen Corona-Situation profitiert. Aber jetzt im Jahr 25 oder 26 wird es halt deutlich schwieriger. Ja.
Okay, also wir halten fest so 10-30%. 30% ist Maximum oder ist das noch all fine?
Ja, also ich würde sagen schon 30% ist Maximum.
Ja. Maximum, ja. Okay. Das heißt, das Problem ist, ich sehe oft schon auch Companies, die dann, ich habe heute erst ein Gespräch interessanterweise gehabt, wo die Ratio zwar gepasst hat, sicherlich, die war eher so bei den 10% als bei den 30%, genau weiß ich jetzt, to be fair, nicht, aber dann war der VK-Preis einfach so exorbitant hoch, dass die Werbekosten so brutal teuer waren. Da habe ich heute Morgen einen Account-Audit gehabt, wo ich gesagt habe, boah, also so wird es aus meiner Sicht nicht funktionieren können, weil die VK-Preise, da bin ich absolut nicht wettbewerbsfähig im Markt.
Ja.
Und er hatte und hat auch eine Brand, aber unabhängig davon, das reicht nicht. Also die Conversion ist einfach viel zu schlecht. Dann habe ich den zweiten, wahrscheinlich großen Kostensatz, Marketing. Der ist so teuer geworden über die Jahre bei ihm, dass er zwar das Verhältnis gut hat, aber er kauft dafür schlicht und ergreifend viel, oder produziert in dem Fall schlicht und ergreifend viel zu teuer.
Ja, und dann komme ich hinten halt einfach nicht mehr so raus. Ja. Und jetzt vor allem im Jahr 26 kriege ich das dann halt, ziemlich aufgezeigt, indem die Zahlen dann nicht mehr passen, indem ich Verluste generiere und dann muss ich wirklich recht schnell überlegen, was kann ich anders machen im Unternehmen.
Ja, Okay, also wir halten fest, für ein EBITDA von über 15% als Ziel zumindest mal. Ich glaube, die 30% sind ja schon sehr überdurchschnittlich.
Ja.
Das kann man, glaube ich, schon auch sagen. Ist das realistisch bei einer Company, also auch Companies mit 2, 3, 4 Millionen Euro Umsatz?
Ja.
Okay, stark.
Kommt halt immer drauf an, wenn die gut aufgestellt sind, was die Kosten angeht. Und dann sage ich jetzt mal recht viel möglich. Ja, aber wenn die loslegen und produzieren sehr viel Kosten und alles geht mehr oder weniger in die Höhe, sind vielleicht auch nur noch Fremdkapital gesteuert, dann wird es schwierig. Ich bin immer ein Freund wirklich von Anfang an Rentabilität, das ist das A und O.
Ja, 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 100% kann man, glaube ich, mal so festhalten. Rentabilität A und O von Anfang an. Wir haben Wareneinsatz. Was ist der zweite, dritte große Kostensatz, auf den man achten sollte?
Also auch steuerbar. Definitiv Marketingkosten und Personalkosten. Das sind, sage ich jetzt mal, diese zwei, drei Punkte, die in der BWA eigentlich immer passen sollten.
Okay. Das heißt, overstaffed, wenn es blöd läuft, zum einen, und Marketingkosten, man gibt einfach zu viel aus für einen Neukunde oder?
Genau, man gibt zu viel aus für einen Neukunde oder halt auch Bestandskunden, sage ich jetzt mal, dass halt die Beträge, sage ich jetzt mal, falsch investiert werden. Ja.
Okay. Ja. Okay, lass uns gleich nachher nochmal in das Thema Liquidität reinkommen. Wir gehen jetzt aber mal kurz in die größten steuerlichen Fehler rein und damit beginnen wir einmal mit dem Umsatzsteuerchaos in der EU. Bitte gib uns erstmal kurz ein Wrap-up, was gibt es in der EU für Steuervariablen und so weiter und so fort, OSS, Amazon-Regelprobleme und so weiter. Bitte hol uns einmal kurz umfänglich ab.
Ja, also es gibt im Amazon- und E-Commerce-Bereich, sage ich jetzt mal, drei Verfahren, wie ich die Umsatzsteuer abführen kann. Zum einen in Deutschland, ganz normal, wenn ich jetzt Produkte in Deutschland verkaufe, innerhalb von Deutschland, dann mit der gesetzlichen Umsatzsteuer. Dann das Thema, sage ich jetzt mal, wenn ich aus Deutschland heraus ins EU-Ausland Waren verkaufe, wenn ich da mehr als 10.000 Euro hatte pro Jahr, muss ich mich da für das OSS-Verfahren registrieren und dann
pro Land?
Nee, oder insgesamt. Und dann habe ich auch, sage ich jetzt mal, eine vereinfachte Regelung, weil dann muss ich nur eine zusätzliche Meldung in Deutschland abgeben. Klar, ich muss auf den Rechnungen dann die jeweiligen Steuersätze von den Ländern ausweisen, aber kann diese Steuer dann in Deutschland bezahlen und Deutschland gibt die Steuer dann beispielsweise an die jeweiligen Länder ganz normal weiter. Und der dritte Punkt ist nochmal, sage ich jetzt mal so, wenn ich ein Lager habe. Das macht auch Amazon oft, dass die Produkte für einen dann in Polen, Tschechien lagern, weil ja die Kosten günstiger sind. Dann muss ich mich da umsatzsteuerlich registrieren, habe da auch nochmal andere Pflichten. Und das wird in der E-Commerce-Buchhaltung einfach oftmals komplett vernachlässigt. Und dann habe ich das große Problem, dass ich die Steuer im falschen Land anmelde oder eben auf der Rechnung den falschen Steuersatz. Und am Schluss kommen die Sachen dann irgendwann bei einer Umsatzsteuer-Sonderprüfung vom Finanzamt heraus und dann muss ich eventuell zweimal Umsatzsteuer bezahlen.
Im Worst Case muss ich zweimal Umsatzsteuer bezahlen.
Ja, ich kann es dann wieder korrigieren.
Aber du musst ja schon bezahlen, habe ich
gehört. Ja, und dann kommen halt nochmal die Steuerberatungskosten, weil dann muss meistens auch nochmal die Buchhaltung komplett aufgeräumt werden. Dann gibt es meistens noch eine Umsatzsteuer-Sonderprüfung in Deutschland. Und dann, nach einem halben, dreiviertel Jahr, manchmal geht es auch ein Jahr, wird dann für die zu viel bezahlte Steuer zurückerstattet. Dahingehend habe ich halt auch, was die Liquidität angeht, auch wieder extreme Nachteile.
Ja, ja. Aber das ist richtig, dass ich erstmal bezahlen muss und dann nach einem halben Jahr kriege ich es wieder zurück dann.
Klar, ich muss dann halt eben die Korrekturen machen. Beispielsweise, ich führe jetzt die Steuer in Deutschland ab. Ganz normal mit 19% oder mit 7% Umsatzsteuer. Merke aber, ich hätte die Steuer in Polen abführen müssen, weil ich ein Lager in Polen habe und die Waren aus dem Lager in Polen versendet worden sind. Dann steht irgendwann das polnische Finanzamt bei mir, sagt, ich hätte gern diese Steuern von dir. Und auf der anderen Seite muss ich ja in Deutschland dann wieder die Erstattung beantragen. Und da tut sich das deutsche Finanzamt recht schwer, diese Beträge dann auszubezahlen, beziehungsweise die prüfen das dann erstmal im Detail und dann heißt es, Es wird ausbezahlt oder es werden halt dann nochmal gewisse Sachen angefordert, Unterlagen, ja, Nachweise. Okay. Und das kann sich dann schon hinziehen, weil einfach auch diese Finanzämter oftmals in dem Bereich E-Commerce nicht so drin sind.
Ja, ja, ja. Ja. Die meisten unserer Kunden nutzen tatsächlich schon das, also es gibt bei uns drei Optionen. Entweder ich verkaufe in Deutschland, wir haben es in Deutschland, Lager in Deutschland, verkaufe in Deutschland. Fall ist relativ klar. Zweite Option, ich verkaufe in Deutschland, ich lagere in Deutschland und ich verschicke auch einen Teil, das sind dann immer nicht, dann ist das Ausland immer relativ klein, Frankreich, Spanien, Italien etc. Verschicke einen Teil von hier nach dort, hast du gerade erklärt. Das ist ja das OSS.
Ja.
Genau. Bis wie viel geht es nochmal?
10.000.
Bis 10.000 Euro in Summe, nicht pro Land.
Ja.
Und wenn ich das überschreite, was muss ich dann tun?
Dann muss ich mich fürs OSS-Verfahren ganz normal registrieren. Okay. In Deutschland kann dann eben die OSS-Meldung nutzen und kann dann diese ausländische Umsatzsteuer, beispielsweise ich verkaufe von Deutschland nach Polen, da müsste ich polnische Umsatzsteuer bezahlen, kann die direkt in Deutschland anmelden.
Okay.
Es wird dann nur problematisch, wenn ich die Lage habe.
Es ist aber deutlich einfacher als ein Pan-EU-Verfahren, wenn ich quasi das Lager in Polen habe.
Ja.
Das heißt aber auch, ich deale bis dahin im OSS nur mit dem deutschen Finanzamt.
Ja, und dem deutschen Steuerberater, der kann das alles, sage ich jetzt mal, abwickeln.
Und
wenn ich ein Lager hätte, dann brauche ich eben auch nochmal eine separate Lösung oder einen separaten Partner.
Bevor wir kurz zum, das ist das Panel, bevor wir da nochmal reingehen, das OSS bedeutet aber, das Finanzamt, das deutsche Finanzamt zahlt an Polen, an Tschechien die Steuern.
Bundeszentralamt für Steuern nennt sich das, ja.
Genau. Und damit ist das eigentlich das deutlich einfachere Modell und auch kostengünstigere, da sollten wir vielleicht auch kurz drauf eingehen, wie das Pan-EU-Modell. Das Pan-EU-Modell, ich lagere im Ausland, Polen, Tschechien, Frankreich, Italien. Aus unserer Perspektive vielleicht kurz die Sales-Perspektive, ist es schon, wenn ich eine gewisse Relevanz im Ausland aufgebaut habe, das heißt, gewisse Umsätze übers Ausland mache, Italien, Frankreich und so weiter und so fort, ist es durchaus relevant, in Frankreich, Italien und Co. zu lagern, weil meine Versandkosten so exorbitant viel niedriger werden, vor allem in einem Pan-EU-FBA-Programm, also wenn ich Amazon Fulfillment bei Amazon nutze, dann habe ich, by the way, auch diese 50 Cent in Polen und in Tschechien. Das heißt, ich spare, wenn ich Polen und Tschechien erlaube, in Polen, Amazon erlaube, in Polen und Tschechien zu lagern, spare ich 50 Cent pro Einheit. Und pro Einheit kann sehr, 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 sehr viel Geld sein. Das heißt, aus einer Sales-Perspektive kann es erstmal so viel Sinn machen. Gleichzeitig ist es aber super kompliziert, weil die Ware, und jetzt ist gleichzeitig eine Frage, Jonas, wenn ich jetzt eine Ware in Italien verkaufe, die liegt aber zum Zeitpunkt des Verkaufs in Frankreich, da muss ich die in Frankreich versteuern, nicht in Italien.
Ja.
So wäre richtig?
Ja, genau. Ja.
Okay. Führ uns gerne da mal kurz durch.
Also im Endeffekt, wenn ich ein Lager habe bei Amazon, dann muss ich eben auch immer mich da umsatzsteuerlich registrieren in dem jeweiligen Land.
Ja.
Und dann kann es halt recht schnell sein, wenn ich das Amazon freigebe, dass ich beispielsweise 7, 8, 9 Länder habe, wo ich mich umsatzsteuerlich registrieren muss. Das betrifft auch wirklich nur die Umsatzsteuer. Also die Ertragssteuern betrifft es nicht, wie Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Einkommensteuer.
Ja. In Deutschland?
Ja, genau, die ist weiterhin ganz normal in Deutschland, aber diese Umsatzsteuer, die wird dann in dem jeweiligen Land fällig und das kann recht schnell dann teuer werden, weil ich eben auch die Partner brauche in dem jeweiligen Land.
Ja.
Es gibt jetzt auch schon Lösungen in Deutschland wie CountX, Account One mit Taxfish, die Lösungen dann anbieten in Deutschland, wo ich wirklich auch dann mit einem deutschen Partner auch die Umsatzsteuervoranmeldung in den jeweiligen Ländern abgeben kann. Aber den größten Fehler, den viele einfach in dem Bereich machen, ist das Thema, dass sie sich das nicht durchrechnen, dass sie halt nicht wissen, was habe ich jetzt eine Ersparnis bei Amazon und was kostet mich dann effektiv der deutsche Steuerberater oder und dann nochmal der Anbieter, der sich um die Themen im Ausland kümmert.
Zum Beispiel der CountX.
Ja.
Da gab es bis dato auch den Text zu, wir müssen kurz den Elefant ansprechen.
Ja.
Da gab es bis dato auch einen Text zu, der ja im Prinzip das gleiche gemacht hat, wie ein CountX.
Genau. Textu hat sich jetzt einfach dazu entschieden, das Thema nicht mehr anzubieten, zukünftig. Das heißt, die Unternehmen, die Textu im Einsatz haben, müssen sich jetzt entscheiden, wie sie die ganzen Punkte in Zukunft aufbauen. Heißt im Umkehrschluss wahrscheinlich CountX oder Account One mit Taxfish daneben und das ganze Thema dann so aufbauen.
Ja.
Aber da kommt auch nochmal viel Aufwand auf die Unternehmen zu.
Auf was muss ich, gibt es da irgendwas Spezielles, worauf ich achten muss bei diesem Switch? Weil wir haben viele Kunden, zum Beispiel, jetzt auch aus eigenem Interesse, viele Kunden, die bei Text, total viele Kunden, die bei Textu sind, beziehungsweise waren. Und was ist die Deadline eigentlich?
Genau. Also die Kunden müssen auf jeden Fall beachten, dass sie sich, sage ich jetzt mal, alle Daten ziehen, alles dann auch von Textu bereitgestellt wird. Weil es kann halt immer noch sein, dass es mal in 3 oder 4 oder 5 Jahren Prüfungen gibt und dass das Finanzamt in Deutschland dann die Nachweise haben will. Heißt auch im Umkehrschluss, ich muss da wirklich noch mal eine Prüfung machen, habe ich alles oder muss ich gewisse Sachen nochmal anfordern, weil es ist auch auszugehen, dass wenn ich dann nochmal etwas brauche, irgendwann Mitte, Ende des Jahres, dann werde ich die Sachen nicht mehr bekommen. Okay. Und im schlimmsten Fall kann es dann beim Finanzamt halt auch sein, dass, sage ich jetzt mal, diese Themen dann dazu führen, dass es Nachzahlungen gibt, weil das Finanzamt dann halt automatisch hinzuschätzt, weil sie, weil die Unterlagen dann einfach nicht vorliegen oder die Nachweise nicht da sind.
Ah, okay, spannend. Was war die Alternative zu CountX nochmal ganz kurz genannt?
Account One, mit TaxFish heißt es.
Ja. Okay, und was empfiehlst du?
Wie gesagt, es kommt immer drauf an, wie ich aufgebaut bin mit den Softwarelösungen, ob ich jetzt EasyBill im Einsatz habe, ob ich Pathway Solutions habe, ob ich PageShow habe, JTL, Xandrel sind auch nochmal so Warenwirtschaftssysteme und da muss ich wirklich schauen, vielleicht auch nochmal mit Account One oder mit Account X sprechen, was die Herausforderungen sind bei dem jeweiligen Unternehmen und dann kann ich am Schluss wirklich auch eine sehr, sehr gute Entscheidung treffen, wer passt besser zu mir. Also da gibt es keinen Masterplan, ich muss mich mit dem Thema einfach befassen.
Okay. Wieso macht es ein Textu eigentlich nicht mehr? Und was machen die jetzt? Weißt du das?
Textu hat sich jetzt mehr oder weniger darauf spezialisiert, ich glaube, Buchhaltung anzubieten für E-Commerce-Unternehmen. Recht günstig. Da muss halt jeder entscheiden, wie er da vorgehen will. Aber aus meiner Sicht macht das ganze Thema auf jeden Fall Sinn, weiterhin mit einer Steuerberatungskanzlei aufzubauen, mit einem guten Partner, der in dem Thema drin ist. Weil ich bin davon überzeugt, dass eine Kanzlei, die sich auf das Thema E-Commerce spezialisiert hat, einem wirklich gut helfen kann. Und Softwarelösungen in dem Bereich oftmals Fehler generieren, auch was das ganze Thema mit der Umsatzsteuer angeht und am Schluss man deutlich mehr Kosten hat, beziehungsweise man doppelt bezahlt, weil dann muss ich erstmals beispielsweise Textu bezahlen und am Schluss nochmal einen Steuerberater, der sich drum kümmert und die Daten aufräumt und gewisse Themen nochmal mit dem Finanzamt angeht. Klar, kann vielleicht auch funktionieren, dass der Service klappt, aber in der Vergangenheit war es bei Softwarelösungen eigentlich eher immer so, dass es Themen waren, die nicht funktioniert haben und es dann irgendwann in der Vergangenheit einfach wieder Aufarbeitungen gab und am Schluss der Unternehmer dann wirklich der Leidtragende war.
Ja, das glaube ich. Vielleicht nur kurz, weil es natürlich gar nicht so unrelevant ist, was kosten die beiden denn jeweils, weißt du das?
Dazu kann ich nichts sagen. Ich glaube, das kommt auch immer wieder auf die Unternehmensgröße drauf an, auf die Buchung. Ich habe, glaube ich, den ihre Seite mal angeguckt. Da wurden Buchungen abgefragt, Zahlungssysteme. Ich denke, die werden am Schluss irgendeinen Pauschalpreis machen. Okay. Aber ich finde, das größte Problem in der Geschichte ist halt, man hat aus meiner Sicht jetzt nicht wirklich feste Ansprechpartner. Auch, kein Partner auf Augenhöhe, der einem dann irgendwie weiterhilft und auch mit einem mal die Punkte durchgeht, sondern halt einfach nur diesen Basic-Service und auch jetzt nicht den Erfahrungsschatz, würde ich sagen, was Prüfung angeht vom Finanzamt. Das heißt, diese Lösung ist jetzt recht neu am Markt und muss sich da auch erstmal etablieren und dann auch wirklich aus meiner Sicht mal zeigen, dass sie auch einen guten Service bringt und dass die Sachen, die wirklich aus dem Programm dann rauskommen, auch passen. Ne?
Wie viele so Prüfungen macht ihr eigentlich im Jahr?
Kommt drauf an. Also so aktuell haben wir so 10 bis 20 Prüfungen im Jahr.
Okay, krass. Okay, lass uns mal direkt weitergehen im Großkontext Fehler E-Com Steuern. Amazon ist ja, also gerade wenn ich mit jemandem spreche, der neu auf Amazon aufschaltet, wenn man auch viele Amazon-Aufschaltungen sagen, die oft, boah, ich habe schon gehört, das Steuerthema bei Amazon ist so kompliziert, das checkt keine Sau. Ist das so und warum?
Ja, im Endeffekt geht es Amazon, sage ich jetzt mal, in erster Linie nur mal darum, dass Produkte verkauft werden. Alles, was steuerlich im Hintergrund abläuft, ist Amazon, sage ich jetzt mal, mehr oder weniger egal. Mhm. Dahingehend wird der Unternehmer dabei unterstützt, möglichst viel Produkte zu verkaufen. Aber dieses steuerliche Thema ist jedes Unternehmen selber dafür verantwortlich, dass die Punkte funktionieren. Und es macht es dann auch, sage ich jetzt mal, mit diesen umsatzsteuerlichen Themen extrem kompliziert. Und am Schluss kann es dann wirklich auch die Existenz kosten, mhm. wenn ich diese Punkte wirklich nicht sauber aufgebaut habe. Ja, ich habe es auch immer wieder Anfragen bei uns in der Kanzlei, dass Leute beim Pan-EU-Verfahren sind, Lager haben, das aber seit den letzten 3-4 Jahren nicht berücksichtigt haben in der Buchhaltung. Das heißt, die ganze Buchhaltung ist falsch. Alles muss nochmal neu gemacht werden. Mhm. Und dann stellt sich eher am Schluss die Frage, lasse ich das jetzt machen oder gehe ich doch den Weg mit der Insolvenz? Aber Insolvenz ist auch immer dann so ein Thema für Steuern. Und gewisse Pflichtverletzungen kann der Geschäftsführer trotzdem in Haftung genommen werden. Also im Endeffekt ist das eigentlich auch keine Option. Aber klar, es muss eigentlich aufgeräumt werden. Mhm. Aber wenn dann kein Geld mehr da ist, dann wird es halt recht schwierig.
Aber was ist bei Amazon das Komplizierte jetzt mal unabhängig von dem Thema Pan-EU, weil da immer wieder kommt, boah, die FBA-Fees sauber abzudecken und so weiter und so fort, Schnittstelle zu DATEV, EDC, sei so kompliziert, was ist da das Komplizierte?
Klar, es gibt halt auch immer wieder Rechnungen, die von Amazon kommen, mal mit Umsatzsteuer, mit deutscher Umsatzsteuer, mal ohne Umsatzsteuer, die dann ordnungsgemäß zu verbuchen, plus das Thema, dass Amazon halt die Daten einem ordnungsgemäß liefert, dass man da halt auch weiß, wo hat man was verkauft, in welchem Lager, wo muss ich es zuordnen in der Buchhaltung. Ich glaube, das sind die größten Probleme aktuell.
Und wie löse ich die?
Einfach mit einem guten Steuerberater, der sich mit den Sachen auskennt, mit dem man einfach mal am Anfang auch die Punkte angeht, anschaut und guckt, wo Optimierungspotenzial herrscht. Ich glaube, den Fehler, den immer viele in dem Bereich machen, ist, dass sie zu keiner Kanzlei gehen, die auf das Thema E-Commerce spezialisiert ist. Also eher zu einer Kanzlei, die bei mir im Ort ist. Das bringt mir dann, sage ich jetzt mal, bei den ersten Prüfungen nichts oder auch bei diesen Umsatzsteuerthemen nichts. Aus Erfahrung her, wenn wir solche Unternehmen dann annehmen, dann gibt es meistens erstmal immer so eine Art Aufarbeitung, wo wir wirklich die Daten aufräumen müssen, gucken müssen, ob das alles passt. Und oftmals wird dann nach dem Preis entschieden, wird dann vielleicht eine Kanzlei ausgewählt, die günstiger ist, aber dann vielleicht nicht das Know-how hat oder die Erfahrung hat und jetzt so lange schon im Markt drin ist und Unternehmen betreut. Und das sind dann halt ein Tick weit die Fehler, weil wenn ich dann Umsatz mache, auch Gewinne mache, dann will ich am Schluss nicht noch irgendwie Steuernachzahlungen haben oder Aufräumarbeiten haben und nicht wissen, wie es weitergeht und Existenzängste generieren. Ja.
Was gibt es für Buchhaltungsfehler, die du bei E-Commerce-Unternehmen primär siehst? Gibt es da irgendwie so 3-4 typische?
Also 3-4 typische, ich würde sagen, oder 1, 2. Eben das Thema mit den Erlösen, dass die halt komplett falsch gebucht sind. Das ist ein riesiges Thema. Dann,
führ das mal kurz aus, bitte. Das heißt, Erlöse falsch gebucht sind?
Dass die eben beispielsweise mit 19% Umsatzsteuer versteuert werden in Deutschland, aber dann die Umsatzsteuer beispielsweise auch übers OSS-Verfahren hätte bezahlt werden müssen oder in Polen oder Tschechien. Wenn ich da ein Lager habe. Das ist so ein Thema. Dann generell, also das haben wir auch in der Praxis schon mal oft gehabt, wenn wir Buchhaltung angenommen haben von anderen Kanzleien, dass Amazon-Auszahlungen einfach gegen Umsatz gebucht werden und mit 19% deutscher Umsatzsteuer versteuert werden. Führt auch immer wieder dazu, dass es sein kann, dass in dieser Auszahlung von Amazon können Rechnungen in Deutschland sein, können Rechnungen aber auch sein, wo die Umsatzsteuer über das OSS-Verfahren bezahlt werden muss, über die Lager. Und dann zielt ja auch immer noch Amazon die Gebühren ab.
Ja, genau.
Und machen Einbehalte. Das muss alles in der Buchhaltung wirklich berücksichtigt werden und ausgewiesen werden.
Ja. Weil der Umsatz ist ja ein ganz anderer, der am Ende des Tages ausbezahlt wird meistens.
Ja, und also, dann eben nochmal das Thema Einkäufe. Ja, da, wenn man im Ausland einkäuft, Waren bestellt oder in China Sachen bestellt, dass er die richtig anmeldet in Deutschland, die Einfuhrumsatzsteuer bezahlt oder dann halt auch keinen Vorsteuerabzug hat
Habe ich auf schon die ganz Rechnung. Oft gehört. Ja. Da lässt man bares Geld liegen, habe ich gelernt.
Ja.
Ja. Wie oft gibt es das?
Oft, ja. So also sehr, sehr oft. Ja. Vor allem sehen wir das halt immer wieder in den Fällen, wo wir dann annehmen, dass halt diese Umsatzsteuer Sachen einfach nicht passen. Und dann kommt meistens auch recht schnell eine Umsatzsteuerprüfung, wenn wir dann mal einen Monat die Voranmeldung gemacht haben und haben dann halt andere Werte, sage ich jetzt mal, wie in den Vormonaten. Ja.
Okay. Aber das heißt, ihr schaut euch mal drüber, zum Beispiel, wo die Umsatzsteuer, die Einfuhrumsatzsteuer sauber gemacht oder berücksichtigt. Und wenn nicht, dann kann man das ja, könnt ihr euch mal Geld zurückholen.
Genau, können wir auf jeden Fall Geld zurückholen. Was am Anfang halt auch immer für uns wichtig ist, dass der Mandant uns alles aufzeigt oder der Unternehmer sagt, hey, er hat in den Ländern Lager, ist im Ostverfahren registriert, dass wir halt genau wissen, wie sind die Abläufe im Unternehmen, wie verkauft der Mandant, wo verkauft der Mandant und dann können wir auch einen Plan machen für die Zusammenarbeit.
Check. Ja. Okay, lass uns mal zum Thema Liquidität kommen. Ich glaube, warum wichtig und so weiter und so fort, brauchen wir nicht erklären. Am Ende des Tages, Geld auf dem Konto ist leider oftmals was anderes als Gewinn in der Theorie im BWA. Ja, darf man glaube ich schon so sagen. Das ist ja schon auch ein Thema, wo ihr helft, wo ihr unterstützt. Was sind da so die Top 1, 2 entweder Fehler oder Tipps, die du mitgeben kannst, um Cashflow zu optimieren für oder Liquidität zu optimieren für E-Commerce-Unternehmen?
Ja, im Endeffekt Tipp 1 ist definitiv, dass ich die Quote mal anschaue, wie viel Gewinn ich mache und mir dann wirklich im nächsten Zug die Kostenposition mal anschaue in der BWA. Was macht Sinn? Was auch nochmal so ein Punkt ist, wenn ich bilanziere oder eine Kapitalgesellschaft habe, dass ich wirklich den Warenbestand immer monatlich dem Steuerberater mitteile, weil da passieren auch immer wieder Fehler, weil dieser Warenbestand muss versteuert werden, dementsprechend als Position in der Bilanz ausgewiesen werden als Vermögen und oftmals vergessen das die Unternehmen und dann bucht man am Jahresende beispielsweise 1 Million Warenbestand ein und merkt dann, der Gewinn oder Verlust ist ein komplett anderer. Deshalb sollte ich die Zahlen auch wirklich dem Steuerberater monatlich mitteilen mit diesem Warenbestand, weil das kann viel ausmachen am Schluss und kann dann auch eventuell Liquidität kosten, weil im schlimmsten Fall habe ich 1 Million auf dem Bankkonto, gebe 1 Million für Waren aus, habe 1 Million Warenbestand, aber hätte trotzdem 1 Million Gewinn gemacht, weil ich diese 1 Million Warenbestand noch zum 31.12. habe, bedeutet, ich muss ja auch als Kapitalgesellschaft circa 30% Steuern bezahlen, sind dann eben auch, ja,
oder?
Von 1 Million, nee, 300.000 da.
Ja, okay, fair. Check, okay, gibt es sonst schon irgendwelche Standardfehler? Jetzt sprechen wir ja gerade über Fehler im Cashflow bzw. Liquiditätsmanagement. Also monatlich melden, vollkommen klar grundsätzlich erstmal die richtigen Minimumziel, EBITDA-Marge halten, auch absolut nachvollziehbar.
Ja, auf jeden Fall. Das Thema mit den Steuervorauszahlungen ist nochmal relevant aus meiner Sicht, dass man da wirklich auch einen Liquiditätsplan macht, guckt, wo man steht. Und oftmals sind die Kanzleien einfach viel zu spät dran mit den Auswertungen. Das heißt, der Unternehmer muss oftmals nochmal so eine Art weitere Buchhaltung führen oder ein Liquiditätstool im Einsatz haben. Das versuchen wir jetzt mittlerweile zu umgehen, indem wir halt bei unseren großen Mandanten dazu übergehen, indem wir wöchentlich buchen. Dann ist der Weg, sage ich jetzt mal beispielsweise, wenn ich den Januar jetzt mache, und im Januar schon 80% von der Buchhaltung gemacht habe, dann ist der Weg, sage ich jetzt mal, bis zu den finalen Auswertungen im Februar auch nicht mehr weit und dann kann ich vielleicht auch, oder dann kann ich dementsprechend Anfang Februar schon die Zahlen auswerten für Januar und bin da wirklich dann up to date.
Ja. Check. Okay, das waren so ein bisschen die größten Fehler, was ja. Cashflow bzw. Liquidität angeht. Was sind so ein bisschen die größten kleinen Tricks, sage ich mal, um Liquidität zu optimieren? Weil, ja.
Ja, im Endeffekt auf jeden Fall einen starken Finanzierungspartner, den man braucht, okay. Eine starke Bank. Und im Umkehrschluss dann halt wirklich auch genaue Auswertung, dass man wirklich auch einmal im Monat oder alle zwei Monate, je nach Unternehmensgröße, mal mit dem Steuerberater spricht, schaut sich die Auswertung an, schaut an, passt das, passt der Warenbestand, passen die Steuerzahlungen, passen die Rücklagen, ja, gibt es Kostenoptimierungen oder sind Kostenoptimierungen möglich oder kann ich vielleicht auch noch mal einen Tick weit was an meiner Marge ändern? Mhm. Das sind, sage ich jetzt mal, schon Punkte, die man angehen sollte und dann ja, wird es deutlich einfacher auch, was die Bank angeht oder was der Finanzierungspartner angeht, dass der einem dann die nötige Liquidität beschafft und wenn es vielleicht mal knapp ist, dann ja, die Linie einfach erweitert.
Ja, okay, zwei Fragen. Du hast gerade zum einen Warenfinanzierungen angesprochen. Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Noch kurz eine Frage. Du sprichst immer wieder mit von der Zusammenarbeit mit dem Steuerberater. Hast du auch irgendwie so ein, zwei Sachen, wo du sagst, hey, entweder No-Go, wie ich mit dem Steuerberater auf keinen Fall arbeiten sollte oder wie soll ich mit dem arbeiten? Ich habe gerade rausgehört, einmal monatlich, macht es Sinn sogar ab einer gewissen Größe monatlich einen Showfix Steuerberater zu haben?
Also das machen wir jetzt auch mit unseren Kunden, dass die Mitarbeiter bei uns, die Buchhaltung machen, einmal einen Showfix machen mit dem jeweiligen Mandant plus dann schaut eben auch nochmal ein Steuerberater bei uns über die Auswertung drüber und wenn es da Unregelmäßigkeiten gibt, dann wird eigentlich auch immer direkt der Kontakt gesucht. So umgehen wir das halt, dass vielleicht ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr oder ein Jahr mal der gleiche Fehler gemacht wird, der extrem viel Geld im Unternehmen kostet. Und dann können wir eigentlich auch recht schnell diese Prozesse oder die cool. Themen angehen, Umstellungen vornehmen und am Schluss haben wir dann einen Tick weit wieder den Gewinn optimiert.
Geil. Okay, also monatliche Showfixes ab einer gewissen Größe empfiehlst du auf jeden Fall, jetzt vielleicht nicht mit dem Steuerberater, weil es kostet aber Kohle
ja.
Als Schwabe. Gleichzeitig macht es dennoch Sinn, gerade auch mit den Leuten, die dann am Ende des Tages auch in der Buchhaltung operativ auf Kanzleiebene arbeiten. Was gibt es sonst noch für ein, zwei Tipps, die man unbedingt mit seinem Steuerberater umsetzen sollte?
Fällt noch was an? Im Endeffekt halt das Thema, sage ich jetzt mal, Rechtsform ist auch nochmal recht wichtig, dass man da einfach auch guckt, was kann man vielleicht nochmal optimieren, ist man in der richtigen Rechtsform unterwegs, finde ich in der Praxis auch immer ein sehr, sehr wichtiges Thema, vor allem wird es dann manchmal gar nicht angegangen oder viel zu spät und dann hat man ja gewisse Themen oder Probleme. Das kann man, glaube ich, mit der richtigen Planung oder strategischen Planung dann auch mit dem Steuerberater alles umgehen. Genau.
Okay, kurz noch zur Finanzierung zurück, Warenfinanzierung, klassische Hausbank und so weiter, das hast du gerade primär angesprochen. Was hältst du von Warenfinanzierern?
Also das funktioniert auch, geht. Wichtig ist halt auch, dass man dahingehend die Bank oder den Finanzierungspartner rechtzeitig abholt, dass man halt nicht hingeht und sagt, man hat jetzt in zwei Wochen eine Warenlieferung, die finanziert werden muss, sondern das ist halt auch wieder ein langfristiger Prozess und das kriege ich eigentlich auch dahingehend hin, indem ich Vertrauen schaffen will bei der Bank, indem ich monatliche Auswertungen hinschicke, vielleicht auch nochmal Reportings hinschicke und meinen Bankberater dann auch wirklich immer abhole. So wird das, sage ich jetzt mal, deutlich einfacher, wie wenn ich jetzt der Bank schreibe heute, ich brauche eine Finanzierung, habe mich aber das letzte Jahr nicht gemeldet. Ja.
Das heißt fast schon Showfix mit dem Banker.
Fast, aber ja, ich würde es auch sagen, dass es ein Showfix hier vielleicht nicht unbedingt braucht, eher eine E-Mail und sage ich jetzt mal, dass man einfach den Banker abholt, was geht im Unternehmen ab und dass der die Auswertung hat, dass er ein monatliches Rating machen kann, was auch immer recht wichtig ist und dann funktioniert es.
Das heißt aber auch vielleicht sogar auf Quartalsebene, Monatsebene, whatever, vielleicht sogar klassisch einfach BWAs und Co. Zur Verfügung stellen?
Ja, Würde ich auf jeden Fall machen, cool. Weil das macht es dann auch einfacher, auch ein Jahresabschluss und vielleicht den Jahresabschluss jetzt von 2025 nicht unbedingt erst im November oder Dezember einreichen, vielleicht den einfach schon im März, April, Mai oder in der ersten Jahreshälfte, das so Punkte, die kommen dann halt auch wirklich positiv bei der Bank an.
Okay, soweit nachvollziehbar, soweit verstanden. Gibt es noch mal irgendwas, was du auf jeden Fall teilen wollen würdest, bezogen auf die Liquidität und Co.? Sonst würde ich einmal springen in das Thema Rechtssumme. Da würde ich doch gerne auch noch mal so ein, zwei Informationen rausbekommen.
Also, klar, ja, Thema Liquidität ist, glaube ich, echt wichtig, das rechtzeitig anzugehen. Auch noch mal, dass ihr wirklich guckt, eure Auswertung monatlich anguckt, auch Optimierungspotenzial angeht, was Kosten angeht, was vielleicht auch den Umsatz angeht, Expansion immer auch mit einem Steuerberater anzugehen und euch da wirklich einen strategischen Partner mit ins Boot reinholt.
Ja, vielleicht nur kurz aus meiner Perspektive, was mir gerade noch eingefallen ist. Wir haben viele Kunden, die dann doch immer wieder alte Warenbestände haben. Ich habe heute Morgen mit einem Kunde, sogar gesprochen, der ist Frühaufsteher, der will um 8 Uhr telefonieren. Der hat, also ein Kunde von uns, der war auch 4 Jahre Kunde, jetzt hat er ein Jahr lang hat eine andere Agentur ausprobiert, kam am Montag diese Woche kam er zurück, wir haben heute Mittwoch, heute Morgen haben wir gesprochen, also quasi so ein bisschen, wo stehen wir gerade und so weiter gesprochen, und dann kam irgendwie so ein bisschen raus, dass noch echt viele alte Waren irgendwo rumliegen, also wirklich viel, also auch in Einheiten, da gibt es so 6, 7 Warengruppen, wo viel alte Einheiten rumliegen, die verkaufen sich logischerweise recht schwierig und die werden fast schon so ein bisschen tot ignoriert, totgeschwiegen, und das sehe ich schon immer wieder, dass so einfach total viel Liquidität gebunden ist, die man am Ende des Tages einfach priorisiert behandeln muss, ganz anders behandeln muss, zumindest jetzt aus unserer Perspektive, der Sales- und Marketing-Perspektive, aber die ich ganz anders behandeln muss, die funktionieren offensichtlich nicht von selber, die kann ich nicht behandeln wie ein Topseller, aber ich muss sie dennoch ähnlich mit einem ähnlichen, nicht selber, aber ähnlicher Fokus behandeln wie ein Topseller.
Definitiv, also das sehe ich komplett genauso. Für mich ist es immer totes Kapital.
Ja, genau.
Da muss ich wirklich schauen, dass ich die Sachen rauskriege, weil in der Praxis erleben wir es dann auch immer wieder, dass bei Unternehmen beispielsweise der Warenbestand dann in einem Jahr wieder um 200.000, 300.000 Euro hochgeht und irgendwann hat man die Waren auf dem Lager liegen, kriegt die aber nicht mehr raus und die Liquidität fehlt dann einfach schlichtweg auf dem Konto. Und da empfiehlt sich es auch nochmal aus meiner Sicht wirklich auch den Warenbestand nochmal monatlich anzuschauen. Wie kann ich vielleicht auch marketingtechnisch nochmal Aktionen raushauen, damit ich die Ware wegkriege, weil am Schluss, wenn die Ware das Lager blockiert und meine Liquidität, sage ich jetzt mal, mindert oder nicht dafür sorgt, dass ich liquide bin, dann muss ich halt schauen, dass ich die Produkte einfach rauskriege.
Ja, macht absolut Sinn. Ja. Absolut gar keine, also ja, einfach nur. Wir hatten im Vorgespräch noch einmal das Thema Jahresendplanung kurz angesprochen. Was kann ich oder wie kann ich proaktiv, sinnvoll agieren, reagieren, agieren, ist das bessere Wort, nicht reagieren, zu einem Jahresende, was kann man da tun?
Also es kommt halt immer drauf an, die meisten werden wahrscheinlich bilanzieren, dann kann ich mir einfach nochmal die BWAs anschauen, gucken, wo kann ich vielleicht nochmal ein paar Kosten generieren, was ist vielleicht noch sinnvoll am Jahresende, auch vielleicht die ein oder andere Anschaffung unter jetzt 800 Euro, dann kann ich die voll abschreiben. Beim Einnahmenüberschussrechner ist es deutlich einfacher. Da kann ich auch am Jahresende einfach nochmal hingehen, für 30.000, 40.000 Waren bestellen, wenn ich merke, ich bin in der Gewinnzone oder deutlich in der Gewinnzone und kann dadurch halt nochmal Steuern sparen, weil ich 1:1, sage ich jetzt mal, das wieder als Betriebsausgabe ansetzen kann. Bei der Bilanzierung wären die Kosten, sage ich jetzt mal, nicht abzugsfähig, weil sie einfach wieder mein Vermögen aufbauen würden oder zum Vermögen zählen würden, was dazu dann heißt, dass es dass es als Position in der Bilanz ausgewiesen wird und als Vermögen zählt dahingehend halt keine Betriebsausgabe.
Yes. Struktur, Rechtsform und Co. gehen wir davon aus, wir haben schon eine GmbH. Was ist da dein? Also Holding ist, glaube ich, schon immer sinnvoll. Kannst du das mal ein bisschen durchführen, gerade auch so Sondermodalitäten vielleicht? Was gibt da aus deiner Sicht Sinn? Wann gibt welches Modell Sinn? GmbH, Holding vielleicht, eine Holding, GmbH und KKG, was sind da ein bisschen die Unterschiede?
Ja, also vielleicht nochmal von Anfang an, wenn ich auch gerne noch das Einzelunternehmen mit reinnehme.
Oh, okay,
ja, dann kann man auch mal in der Hinsicht nochmal einen Fehler sagen. Ich erlebe es immer wieder in der Praxis, das sage ich jetzt mal, viele entweder überschätzen sich vollkommen oder unterschätzen sich. Diese zwei Faktoren sind, sage ich jetzt mal, kommen oft vor. Und dahingehend, ja, gründet derjenige, der sich unterschätzt, oftmals das Einzelunternehmen, hat dann, sage ich jetzt mal, merkt dann relativ schnell, dass er gute Umsätze erzielt, dass das Einzelunternehmen vielleicht nicht passt. Da muss man sich halt überlegen, geht man in eine GmbH über, je nachdem auch mit Holding. Am Anfang kann man das aus meiner Sicht noch recht gut glatt ziehen oder hinkriegen. Wenn dann schon 2-3 Jahre mal rum sind, wird es eher schwieriger, weil dann muss man eher eine Umwandlung machen und die Umwandlung zieht dann auch wieder Sperrfristen mit sich, meistens 7 Jahre. Und auf der anderen Seite jetzt, wenn ich dahingehend nochmal drauf gehe, die Leute, die sich dann halt wirklich überschätzen, gründen dann halt direkt GmbH mit Holding und machen am Schluss 20.000, 30.000 Euro Umsatz im Monat und haben dafür, sage ich jetzt mal, im Jahr 10.000, 12.000 Euro Verwaltungskosten nur allein beim Steuerberater. Allein dahingehend kann man schon recht viel falsch machen. Und da kommt es halt aus meiner Sicht drauf an, die Punkte klar zu analysieren, aber am Anfang zu analysieren, wenn ich mir nicht sicher bin, wie es läuft, eher mal mit einem Einzelunternehmen zu starten. Im ersten Jahr kriege ich das, glaube ich, alles noch generell gut gehandelt, wenn ich irgendwie doch in die GmbH will. Oder dann halt, der andere Punkt ist halt, gleich mit einer GmbH zu starten, wenn ich auch wirklich davon überzeugt bin, das funktioniert, auch mit dem Holding-Modell. Dann habe ich halt dementsprechend keine großen Sperrfristen, kann auch recht schnell steuerneutral verkaufen. Ja, dass recht wenig Steuern auf einen zukommen und das macht dann aus meiner Sicht halt schon wieder Sinn. Aber dafür brauche ich einfach auch einen Partner, der mit mir die Dinge angeht, der mit mir die Dinge bespricht, angeht. Sonst kann ich am Schluss wirklich eigentlich nur die falsche Entscheidung treffen.
Ja. Was hältst du von, habe immer wieder in der Vergangenheit anstatt GmbH Holding eine GmbH und KKG Holding gehört. Was sind da Vorteile? Macht das Sinn?
Es kommt immer darauf an, auf die jeweilige Gestaltung, ob es vielleicht mal noch ein Grundstück gibt.
Okay.
Ob ich dann, sage ich jetzt mal, noch einen Tick weit persönliche Haftung haben will. Aber in der Hinsicht würde ich eigentlich im E-Commerce immer das Thema GmbH empfehlen, eher Kapitalgesellschaft und dann das mit Holding aufbauen, weil so Exit-Optionen machen für mich dann halt schon deutlich mehr Sinn.
Ich habe schon öfter gehört, dass die Holding anstatt eine klassische GmbH, eine GmbH und KKG sinnvoll wäre.
Das macht eigentlich für mich jetzt nicht so viel Sinn.
Okay. Und was hältst du von klassischen, also Stiftungen, das wird ja gerade vor allem auf Instagram, YouTube und Co. überall durch den Fleischwolf gedreht, wie man das nennt. Das wird mir zumindest mal die ganze Zeit angezeigt von teilweise dubiosen Leuten, aber sei es drum. Was denkst du darüber?
Also darüber denke ich, dass es, sage ich jetzt mal, ein Thema ist, was dadurch nur oder was, sage ich jetzt mal, nur up-to-date ist, weil viele Steuerberatungskanzleien sich in den letzten Jahren wenig auf Beratung fokussiert haben und die Themen dann hochgekommen sind. Aus meiner Sicht sind das alles Steuercoaches, das heißt, die haften nicht für ihre Arbeit, die machen ein Modell, wie jetzt beispielsweise auch Stiftung, was du gesagt hast. Da gab es jetzt auch im letzten Jahr 2-3 Urteile, dass ich halt aber so Privatausgaben für Reisen, für Kleider, nicht über meine Stiftung absetzen kann. Mhm. Wenig überraschend aus meiner Sicht, aber die haben sich das dann auch einen Tick weit immer wieder angepriesen in den letzten Jahren. Gründet eine Stiftung, setzt es alles ab. Ja, im Endeffekt werden die Leute jetzt die Steuerprüfung kriegen, die Steuern werden zurückgefordert werden, es wird Existenzen wahrscheinlich kosten. Und am Schluss hat, sage ich jetzt mal, keiner was gewonnen. Und diese Steuercoaches, die haben ein Modell verkauft, die haben ihr Geld kassiert. Und
haftbar sind sie nicht.
Die sind eh über alle Berge. Und am Schluss steht der Unternehmer da und hat eigentlich alles verloren.
Also sprichst du dich ganz klar pauschal gegen Stiftungen aus?
Ja, also im Endeffekt, ich würde immer eine Holding gründen und mit normaler GmbH, das Modell wirklich sauber aufbauen, Stiftung, da braucht man einfach auch wieder Experten, die auch recht viel Geld kosten, die einem täglich beraten, was zu machen ist, wenn man als Unternehmer jetzt auch nicht in diesem Stiftungsmodell drin ist. Und das funktioniert alles besser in der Holding mit der GmbH. Ich bin eigentlich auch immer ein Freund, dass der Unternehmer wirklich sein Geschäftsmodell versteht. Ja, dass der weiß, was zu tun ist. Nicht, dass er bei jedem Zug dann den Steuerberater anrufen muss, kostet auch wieder Geld, oder seinen Berater anrufen muss, sondern dass er einfach weiß, hey, das sind meine To-Dos und das kann ich dann angehen. Und bei den Stiftungen, davon bin ich einfach nicht überzeugt. Im Endeffekt sollen die Steuern sparen und dann was aufbauen, aber macht für mich einfach keinen Sinn. Die Leute, die dahinter stecken, die wollen einfach nur Geld verdienen.
Es geht ja auch um Geld sichern, absichern. Und deswegen haben wir das mit Do Yos angesprochen. Aber auf der anderen Seite muss man ja schon auch sagen, es ist ja eine gelebte Praxis seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten, weiß ich nicht, I don't know. Aber es gibt ja schon auch viele Leute, die jetzt nicht nur das aus diesem YouTube-Hype heraus und Co. machen. Wann macht das denn dann Sinn, wenn es jetzt auf so einer klassischen Ebene, wie wir so gerade diskutiert haben, gar keinen Sinn macht?
Also im Endeffekt, das macht Sinn, wenn ich wirklich mit einer Kanzlei das angehe, die darauf spezialisiert ist, die jetzt auch nicht irgendwelche Steuergestaltung macht. Also ich bin kein Freund davon, Investitionsabzugsbeträge zu bilden und jetzt halt einfach nur Steuern pauschal zu sparen. Und dann habe ich wieder in 2-3 Jahren das Problem, dass ich dann die Steuern bezahlen muss. Es ist einfach nur faktisch gesehen eine Verschiebung. Investitionsabzugsbeträge können sinnvoll sein, wenn ich jetzt Einzelunternehmen bin, in einem Jahr vielleicht 45% Steuern habe und im nächsten nur noch 20%, dann kann ich das als Gestaltungsmaßnahme nutzen. Aber aus meiner Sicht jetzt einfach nur pauschal Steuern zu sparen, die man dann in 3-4 Jahren wieder nachzahlen muss, das macht es ja einfach nicht besser. Vor allem auch bei der Bank, wenn man dann vielleicht wieder die Steuern finanzieren muss, hat man dann wieder gewisse Themen. Ist immer ein sehr spezielles Thema, was eigentlich auch die Banken nicht finanzieren, sondern die sagen auch klipp und klar, ja, es ist eigentlich die Aufgabe vom Unternehmer, sich darum zu kümmern.
Ja. Okay, eine letzte Frage noch, weil ich gerade einen Kunden habe, der hat das gerade gemacht und ich habe es, um ehrlich zu sein, ich habe mich fairerweise auch nicht beschäftigt, muss ich auch zugeben, aber auch bis heute nicht ganz verstanden. Und zwar ist der gute Mann wirklich erfolgreiche Firma, Kunde seit 5-6 Jahren, verdient auch gut Geld, also prozentual sowohl als auch absolut. Da gibt es ja das Thema Wegzugsteuer, das sich ja auch in den letzten Jahren, ich glaube, 6-mal im Kreis gedreht hat, auch verändert hat und so weiter und so fort. Vielleicht das noch kurz abschließend. Was genau ist denn da, wie funktioniert das mit der Wegzugsteuer? Wann muss ich Wegzugsteuer bezahlen etc.?
Also es kommt immer drauf an, auch in welches Land ich dann ziehe, was es für Regelungen gibt. Das kann man jetzt nicht pauschal sagen. Im Endeffekt sollte man halt dann überlegen, rechtzeitig überlegen, wie man das Gesellschaftsmodell umbaut und dann halt wirklich schaut, wie man es angeht. Wir haben das jetzt auch 1-2 Mal in den letzten Jahren gehabt. Da haben wir auch eine andere Kanzlei dann mit ins Boot reingeholt, auch eine seriöse Kanzlei, weil auf der einen Seite gibt es da in diesem Bereich auch wieder diese klassischen Berater oder Steuercoaches, die einem dann eine Art Wegzugsbesteuerung ausreden, verkaufen und sagen, ihr könnt ja wegziehen oder wir bauen das so und so auf. Die übernehmen halt klassisch gesehen keine Verantwortung. Oftmals haben die auch einen Sitz, diese Berater in der Schweiz oder in anderen Ländern. Dann sind sie auf jeden Fall auch mal kaum greifbar, wenn irgendwas passiert. Und dahingehend gibt es auch ein, zwei richtig gute Kanzleien in Deutschland, okay, mit denen wir zusammenarbeiten in dem Bereich, wo wir dann halt auch wirklich überlegen, wie wir es angehen können, wie wir es seriös aufbauen, und dann halt auch eventuell mal die Gespräche mit dem Finanzamt führen, indirekt den Weg zu gehen, sage ich jetzt mal, dass man alles so aufbaut, dass es Hand und Fuß hat. Weil in der Regel ist das auch so ein Punkt, wo man recht viel Geld verdienen kann oder Berater recht viel Geld verdienen können und das so als Schlupfloch einfach genutzt wird, einem wieder was zu verkaufen und dann am Schluss halt nicht wirklich ein gutes Produkt in der Hand zu haben.
Ja. Okay. Gibt es sonst irgendwas, das du auf jeden Fall mitgeben könntest? Also auf jeden Fall mitgenommen, keinem, wie nennst du die? Steuercoaches vertrauen, immer deutschen Steuerberatern. Ich glaube sowieso klar, to be fair, aber schon auch nochmal interessant und spannend mit dem ganzen Kontext, den du gerade gegeben hast. Hast du noch irgendwas, was du sagst, das wäre nochmal interessant mitzugeben?
Ja, also im Endeffekt würde ich klar immer empfehlen, Expertenkanzleien auszusuchen, also Experten, die sich jetzt auf E-Commerce spezialisiert haben oder wenn ich jetzt Bauunternehmer bin, die Baubranche beispielsweise betreuen, Mandanten in dem Bereich betreuen, dass sie einfach auch die Erfahrung haben, weil ich sehe das jetzt bei uns in der Kanzlei ist halt mega. Wenn wir jetzt Themen haben bei einem Mandant, dann können wir das, sage ich jetzt mal, auch wieder in die Beratung bei anderen Kunden mit reinnehmen und können denen halt eins zu eins weiterhelfen, Mehrwerte generieren. Und da sehe ich aus unserer Sicht jetzt recht viel Potenzial. Und was jetzt halt auch in der aktuellen Zeit so wichtig ist, das Thema Liquidität, da halt wirklich sich monatlich oder sei es auch wöchentlich mit den Zahlen zu befassen und die Punkte anzugehen mit einem Steuerberater.
Ja, ich glaube, sehr gutes Schlusswort, macht absolut Sinn. Von dem her einmal ein riesen Dankeschön an dich, mein Lieber. Ich glaube, da werden ein paar Fragen aufkommen. Gerne bei dir, Website, LinkedIn wahrscheinlich sowohl als auch melden, falls irgendwelche Fragen offen sind, von inhaltlichen wahrscheinlich bis hin zu strukturellen Infrastruktur etc. Und da einmal, wie gesagt, riesen Dankeschön, dass du einmal heute den Weg auf dich genommen hast, zu uns gekommen bist und uns all diese Infos einmal mitgeteilt hast.
Ja, gerne. Hat richtig Spaß gemacht. Freut mich, dass ich dabei sein durfte heute.
Merci. Ciao, ciao.
Ciao.